Guten Morgen, Herr Renn. Zwei kleine Korrekturen. Also ich bin nicht hingereist, sondern ich war schon da. Ich wohne in Eberswalde schon seit 1991. Von daher kenne ich auch den Weg hierher und habe problemlos durch das Labyrinth gefunden. Zum Zweiten, es ist mitnichten die dritte Plenarveranstaltung, es ist die vierte Plenarveranstaltung, die wir hier durchführen. Die erste war 2019 in Cottbus. Sie werden sich vielleicht erinnern, da ging es um die Zukunft des Flächenlandes Brandenburg, dann 21 in Großkreuz, regionale Entwicklungschancen und Nachhaltigkeitsstrategie, dann letztes Jahr am Sediner See zu multiplen Krisen und Resilienz und heute, wie dargestellt, geht es um den Klimaplan und damit um die Frage, wie kann Klimaneutralität in Brandenburg erreicht werden. Ich darf zunächst Sie auch alle recht herzlich begrüßen, besonders namentlich die Landtagsabgeordneten, Frau Buttke und Herrn Domres, Herrn Lampe als Stellvertreter des Landkreises, des Kreises Barnim, dann Herrn Bürgermeister Herrmann, bei dem wir heute in seiner Stadt zu Gast sein dürfen und der anschließend noch zu uns reden wird. Ich darf Sie alle an den Bildschirmen und hier im Raum begrüßen und ich denke, wir können ja auf eine sehr erfolgreiche Geschichte unserer Nachhaltigkeitsplattform zurückblicken. Inzwischen 5 Jahre Existenz und vor allen Dingen 180 Mitglieder, die sich aktiv hier engagieren und dafür auch häufig ihre Freizeit aufwenden. Ein Wort zum Ort. Wir befinden uns ja hier im ältesten Industriegebiet Brandenburgs. Es hieß auch mal das preußische Ruhrgebiet oder das brandenburgische Ruhrgebiet. Kaum vorstellbar, wenn man heute durch diesen Park schlendert. Aber man kann sagen, das ist ein Beispiel von Transformation durch Entindustrialisierung. Und das ist nicht das Transformationsmodell, was wir uns vorstellen. Aber es ist eben auch Teil Brandenburger Geschichte, dass wir in großem Ausmaß nicht erst nach 1990 Entindustrialisierung erlebt haben. Von daher nochmal ausdrücklich gegrüßt auch Sie, Herr Professor Dr. Renn und Frau Matuschke mit dem Team der Geschäftsstelle der Nachhaltigkeitsplattform. Dann ausdrücklich auch begrüßt Professor Dr. Bernd Hirschel, der ja anschließend den Klimaplan vorstellen wird, beziehungsweise das Gutachten zum Klimaplan und der die Arbeiten daran geleitet hat und all diejenigen, die an der Vorbereitung dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Klimaschutz ist für uns immer auf zwei Säulen basierend. Das eine ist die Klimaanpassungsstrategie. Klimaanpassungsstrategie des Landes ist weitestgehend fertiggestellt. Ich hoffe auch, dass sie in den nächsten 4 Wochen dann auch vom Kabinett verabschiedet wird und dann auch öffentlich präsentiert werden kann. Klimaanpassungsstrategie für jeden auch offenkundig erforderlich, der ein bisschen mit wachem Blick durch die Welt geht. Wir hatten 4 Dürrejahre in Folge, hatten eigentlich März, April gehofft, dass es in Brandenburg dieses Jahr besser wird und haben aber zu verzeichnen, dass der Mai wieder einer der niederschlagsärmsten Monate gewesen ist. Wir haben beispielsweise im Raum Brandenburg an der Havel nur 8% der Niederschläge, die üblicherweise in einem Mai zu verzeichnen sind. Und von daher ist zu befürchten, dass wir in das nächste Dürrejahr eingetreten sind, das wiederum verheerende Konsequenzen insbesondere auf den Waldzustand hat, aber natürlich auch unsere Grundwasserkörper in höchstem Ausmaß beansprucht und auch möglicherweise dazu führt, dass wir, nachdem wir erstmal gut gefüllte Sölle und Seen haben, aber trotzdem im weiteren Jahresverlauf durch erhöhte Sonneneinstrahlung und kein Nachschub an Regen, dann wieder in schwierige Phasen eintreten. Von daher glaube ich, jeder und jede weiß, Anpassung ist erforderlich. Und das ist auch ein Thema, das nicht sehr umstritten ist innerhalb der Landesregierung oder innerhalb der Politik. Umstrittener ist es dann, wenn man sich um die Frage kümmert, wie kommen wir mit den Treibhausgasemissionen runter und wo haben wir Möglichkeiten auch CO2-Senken, natürliche CO2-Senken zu finden und zu bilden, weil da geht es dann mitunter an die Substanz und da geht es dann auch um sehr viel Geld. Und von daher ist das auch ein Thema, mit dem wir uns ja insgesamt hier im Klimaplan auseinandersetzen. Der IPCC hat im März 2023 mit der Veröffentlichung des Synthesereports Climate Change 2023, sechsten Sachstandsbericht, sehr deutlich gemacht, dass der Handlungsdruck nicht weniger geworden ist, sondern im Gegenteil deutlich angestiegen ist und mit dem gegenwärtigen Ambitionsniveau weltweit das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichbar ist und selbst das 2-Grad-Ziel sehr herausfordernd ist. Und wenn weiter keine größeren Anstrengungen unternommen werden als bisher, dann werden wir eine globale Erwärmung von 3,2 Grad bis 2001 zu verzeichnen haben mit den entsprechenden verheerenden Folgen für die Ökosysteme und damit letztendlich auch für unsere menschliche Zivilisation. Der menschengemachte Klimawandel bringt gewaltige Kosten mit sich. Das Bundesumweltamt bzw. Bundesministerium für Klimaschutz geht davon aus, dass es allein bis 2050 zwischen 280 und 900 Milliarden Euro Folgekosten allein in Deutschland verursachen wird. Und dabei sind nicht mal eingerechnet die gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Todesfälle durch Hitze und Überflutung, die Belastung von Ökosystemen und so weiter. Und wir stellen fest, dass Brandenburg eben auch massiv betroffen ist. Wenn wir gucken, wie haben sich denn die Treibhausgasemissionen jetzt im letzten Jahr entwickelt? Da gibt es ja aktuelle Daten, die würde ich Ihnen auch gerne vorstellen wollen. Dann können wir feststellen, dass wir gegenüber dem Vergleichsjahr 1990, das ist ja immer das Referenzjahr, zwar eine Minderung um 53% zu verzeichnen haben, aber im Vergleich zum Jahr 2020 eine Steigerung von 1,5%. Also wir können nicht sagen, wir sind hier jetzt schon auf dem Pfad zur Klimaneutralität. Und trotzdem können wir sagen, dass die Treibhausgasemissionen 2022 unter dem Niveau von 2019 und 2021 lagen. Bei der Braunkohleverstromung ergab sich trotz der im Herbst 2022 vorübergehend erfolgten Wiederinbetriebnahme der beiden Braunkohleblöcke in Jenschwalde eine Absenkung der CO2-Emissionen von schätzungsweise 10% im Vergleich zum Vorjahr 2021. Das ist die gute Nachricht. Die befürchtete Erhöhung der Emissionen aus Braunkohlekraftwerken ist ausgeblieben. Der Braunkohlestrom war schlichtweg nicht erforderlich. Allerdings machten die Emissionen aus Braunkohle im Jahr 2022 immer noch 23 Millionen Tonnen CO2 aus von insgesamt 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten, die wir in Brandenburg ausgestoßen haben, also um die 40%. Das zeigt aber eben auch, dass insbesondere in dem schnellen Ausstieg aus der Kohle ein ganz entscheidender Faktor für die Reduzierung der CO2- oder Treibhausgasemissionen ist. Die Abschätzung, die dem zugrunde liegt, diesen Zahlen, geht von einer Senkung der Industrieemissionen um 9,2% im Vergleich zum Vorjahr aus. Aber dieser Rückgang wird hauptsächlich auf die konjunkturellen Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine, Russlands gegen die Ukraine, und die darauf aufbauende Sanktionspolitik sowie auf drastisch gestiegene Energie- und Produktionskosten zurückzuführen sein. Auch der deutliche Rückgang der Kohleverstromung in Brandenburg ist damit verbunden. Die Emissionsreduzierung liegt auch im Gebäudesektor wesentlich in den gestiegenen Energiepreisen begründet, weil dies zu einer Einsparung geführt hat. Außerdem hatten wir Glück mit einem milden Winter. Bei diesen Minderungen ist also nicht von einer strukturellen Verbesserung auszugehen, sondern es handelt sich um Sondereffekte. Und von daher heißt es, wir müssen unsere Anstrengungen noch deutlich verstärken. Und was wir zu verzeichnen haben im Verkehrssektor, ein Anstieg der Emissionen um 6,6% im Vergleich zu 2021. Dies ist insbesondere auf die Inbetriebnahme des BER zurückzuführen, weil seine Emissionen jetzt Brandenburg angerechnet oder zugerechnet werden, aber gleichzeitig auch dem Anstieg der Flugreisen nach der Aufhebung der Reisebeschränkungen, die im Zusammenhang mit Corona erlassen wurden. Und von daher auch individuelles Verhalten hat Auswirkungen auf die Treibhausgasbilanz. Und Reduzierung der Treibhausgase, Klimaschutz, das ist, möchte ich an dieser Stelle auch ausführen, nicht Aufgabe des Ministeriums allein und auch nicht seiner nachgeordneten Einrichtung. Das ist am Ende eine Gemeinschaftsaufgabe der gesamten Landesregierung, aber auch der Kommunen und der gesamten Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, wie auch an jedem Einzelnen. Und wir müssen es schaffen, hier sehr schnell die richtigen Maßnahmen auch einzuleiten. Was mein Haus betrifft, wir haben allein seit Februar über 20 Ressortgespräche zur Abstimmung der Maßnahmen für den Klimaplan durchgeführt. Zu den Maßnahmen und Maßnahmenbündeln wird, denke ich, Herr Hirschel noch kurz ausführen, weil wir ja ein Gutachten haben, aber dieses Gutachten ist nicht automatisch der Klimaplan, sondern wir müssen jetzt dahin kommen, dass aus den vielen Vorschlägen, die hier enthalten sind, diejenigen, die herausdestilliert werden, die auch tatsächlich von dieser Landesregierung und hoffentlich auch den nächsten Landesregierungen umgesetzt werden. Professor Hirschel vom IÖW und zugleich der BTU Cottbus, der heute ja auch hier ist, hat das von uns beauftragte Gutachterkonsortium wissenschaftlich geleitet und wird dazu den Input geben. Allerdings möchte ich darauf verweisen, dass wir ja im Vorfeld schon auch auf Basis des Gutachtens oder der ersten Zwischenberichte von Professor Hirschel ja schon entscheidende Beschlüsse gefasst haben. Insbesondere haben wir in Brandenburg, und damit waren wir Vorreiter in Deutschland, unter den deutschen Bundesländern Zwischen- und Sektorziele formuliert für die Jahre 2030, 2040, 2045, aber auch auf die einzelnen Sektoren angefangen von Gebäude über Verkehr, Landwirtschaft, LULUCF, dazu werde ich noch mehr sagen, und Energie allgemein. Wir haben damit die Grundlage für das Maßnahmenprogramm gelegt, weil die Maßnahmen müssen sich ja daran messen lassen, dass sie einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele leisten. Wir haben im Gegensatz zur Bundesregierung allerdings bisher nicht vereinbart, dass also Ziele an der einen, wenn sie in einem Bereich nicht erreicht werden, von anderen Bereichen kompensiert werden können. Aber genau das wird ein Thema sein, was in dem Klimaplan, den wir aufstellen, ja dann auch verankert sein muss. Wie geht man damit um, wenn Ziele verfehlt werden? Was sind die richtigen Gremien, um das erstens zu beurteilen und zweitens dann die entsprechenden Gegenmaßnahmen zu veranlassen? Und wie gehen wir damit um, wenn möglicherweise auch aufgrund objektiver Umstände in einem Bereich etwas nicht zu erreichen ist? Wir haben ja im Wesentlichen die großen Einsparungen im Energiesektor zu erbringen und jedenfalls in den ersten Jahren. Und wenn wir zum Beispiel schneller aus der Kohle aussteigen, könnte das ja auch den Eindruck erwecken, als ob wir in den anderen Sektoren etwas nachlassen können mit unseren Einsparzielen. Das kann meines Erachtens aber nicht so sein. Es ist vielleicht besser, schneller runterzukommen zur Klimaneutralität 2045, als in den einzelnen Sektoren zu signalisieren, ist alles jetzt nicht so schlimm. Könnt ihr auch auf die Zukunft eure Einsparungen verschieben. Jedenfalls ist uns wichtig, dass dieser Pfad auch festgeschrieben ist, bereits festgeschrieben ist und auch eingehalten werden muss. Wir haben insgesamt 8 Handlungsfelder bestimmt. Energie- und Wasserstoffwirtschaft, die klimaneutrale Industrie, die Wärmewende, Verkehr und Mobilität, Landwirtschaft, Abfall, Landnutzung und übergreifende Handlungsfelder. Ich möchte nur ganz kurz einige anreißen, die, glaube ich, auch besonders wichtig sind. Den Kohleausstieg habe ich schon genannt. Allerdings Kohleausstieg nur an eine Jahreszahl festmachen, das wird uns überhaupt nichts bringen. Entscheidend ist, dass die Alternativen aufgebaut werden. Das heißt, dass die erneuerbaren Energien in entsprechendem Maße auch anwachsen. Aber dass eben, was noch gar nicht da ist, von Grund auf die Wasserstoffwirtschaft aufgebaut wird. Da gibt es sehr ambitionierte Zielvorstellungen auch von unserem Wirtschaftsministerium. Im Prinzip muss innerhalb von 5 Jahren müssen die ersten Kraftwerke stehen, die in der Lage sind, auf Wasserstoffbasis zu arbeiten, und zwar dort, wo bisher Kohlekraftwerke stehen, also in der Lausitz. Und wir brauchen natürlich auch dann die entsprechenden Verbündeten und die Investoren. Und was mich ausgesprochen erfreut, an dieser Stelle sei es gesagt, dass die LEAG, die ja bisher ein reiner Kohleverstromungskonzern ist, also voll in einer Umorientierung sich befindet und auch öffentlich dazu steht, auch im Konflikt mit ihrer Mitarbeiterschaft, muss man sagen, und derjenigen, die bisher die Führung der LEAG abgebildet haben, 7 Gigawatt Leistung in erneuerbaren Energien zu implementieren vor Ort und dadurch die Kohle überflüssig zu machen. Und insofern der Umbau eines solchen Kohlekonzerns in ein Konzern, der erneuerbare Energien produziert, glaube ich, das ist beispielgebend. Und ich hoffe, dass die Führung dieses Unternehmens und der Eigentümer auch daran festhalten. Das andere ist, wir brauchen die Kommunen. Auch dort haben wir schon die ersten Schritte in die Wege geleitet. Wir haben insgesamt 41 Millionen Euro den Kommunen zur Verfügung gestellt, insbesondere für Energieeinsparungen, aber auch für die Möglichkeit, in erneuerbare Energien zu investieren, Wärmekonzepte aufzustellen und Ähnliches, auch sehr unbürokratisch. Der Bürgermeister weiß vermutlich schon, wie viel er ungefähr bekommen wird. Ich glaube, am 6. Juni wird das Geld überwiesen. Wir haben ein ganz neues Verfahren gewählt. Keine Anträge stellen, sondern es gibt einen Katalog von ungefähr 25 Maßnahmen. Da können die Kommunen aussuchen, mache ich LED-Beleuchtung beispielsweise oder baue ich mir eine Wärmepumpe ein. Und sie sind völlig frei in ihrer Entscheidung. Sie müssen nur was tun. Und wenn sie es nicht tun, müssen sie das Geld zurücküberweisen. Aber ich glaube, das Geld wird mit Sicherheit gut ausgegeben werden. Im Bereich der Mobilitätsstrategie, wir haben eine Mobilitätsstrategie und die deckt vor allem das wichtige Thema Stärkung des Umweltverbundes ab. Und wir sind also auch in Brandenburg vorbildlich, was Bestellungen von Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr betrifft. Aber wir haben es eben nicht in der Hand, in das Thema Antriebswende alleine zu gestalten. Da sind die Rahmenbedingungen des Bundes entscheidend. Und die Frage, inwiefern Elektromobilität sich tatsächlich durchsetzen wird, wird sehr stark von diesen Regelungen, die der Bund uns vorgibt, abhängig sein. Stärkung der Kreislaufwirtschaft. Wir sind gerade dabei, den Abfallplan, Entsorgungsplan, mineralische Abfälle aufzustellen, wo wir beispielsweise in Zukunft keine Deponieklasse 0 Deponien mehr in Brandenburg vorsehen wollen. Das heißt, dass alles das, was an Bauschutt anfällt, an unbelasteten Bauschutt, an Bodenaushub und so weiter, zu 100% recycelt werden muss und eben nicht auf Deponien verbracht werden darf. Auch das ist am Ende ein Beitrag zur Treibhausgasminimierung. Wobei man sagen muss, der Abfallsektor, der hat gegenüber 1990 bereits 97% seiner damals entstehenden Treibhausgasemissionen eingespart. Da geht es dann um die letzten 3%, die noch einzusparen sind. Aber das zeigt auch, dass man innerhalb kürzester Zeit, 30 Jahre sind relativ kurze Zeit, also auch sehr, sehr viel erreichen kann. Letztes Thema, was ich jetzt an der Stelle noch ansprechen will, weil es uns auch sehr oder mich auch als Minister sehr betrifft, ist das Thema LULUCF, Land Use Change and Forestry. Da geht es darum, natürliche Senkenbildung zu unterstützen. Wir haben aus den bisherigen wissenschaftlichen Ergebnissen, soweit es uns vorliegt, herauslesen können, dass wir relativ wenig Chancen haben, tatsächlich aktiv wachsende Moore wiederzubilden. Aber unser Thema ist hier, dass wir die Emissionen aus den Mooren reduzieren müssen und können. Wir haben in Brandenburg aktuell rund 7,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, die aus natürlichen Abbauprozessen durch die Entwässerung von Mooren entstehen. 7,2 Millionen Tonnen im Jahr, das sind mehr, als wir im Verkehrssektor haben. Im Verkehrssektor rund 5,2 Millionen Tonnen. Und wir werden, wenn wir aus der Kohle ausgestiegen sind, die höchsten Emissionswerte aus den Mooren Brandenburgs haben. Das wird der größte Faktor sein. Und wenn wir überall Emissionsrechte haben, ist der gesamte Landwirtschaftsbereich bisher ausgenommen. Wenn man brutal wäre, könnte man sagen, wenn ein Hektar Moor als Acker bewirtschaftet, 40 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr ausstößt, müsste eigentlich, bevor er überhaupt genutzt wird, erstmal 4.000 Euro, also 40 mal 100 Euro an Emissionsrechten hingeblättert werden, bevor überhaupt der Pflug eingesetzt werden darf. Das würde aber bedeuten, dass praktisch sofort die Nutzung auf Mooren nicht mehr stattfinden würde. Wir haben in Brandenburg noch 160.000 Hektar echte Moore und dann nochmal 100.000 Hektar frühere Moore, die aber immer noch eine organische Substanz haben, eine Nennenswerte, wo wir tatsächlich von der Entwässerungslandwirtschaft hinkommen müssen zu einer Bewässerungslandwirtschaft, zu einer Landwirtschaft, in der das Wasser gehalten wird. Und Sie können sich vorstellen, dass es dazu intensive Diskussionen mit dem Bauernverband gibt und überhaupt den ländlichen Berufsvereinigungen. Aber ich nehme wahr, dass das Problem angekommen ist. Und von daher haben wir auch das Ziel, bis 2030 tatsächlich aus dem Ackerbau
auf Moorstandorten auszusteigen. Aber wir haben nicht das Ziel, diese Flächen praktisch sich selbst anheimzustellen, sondern wir wollen sie auch weiterhin landwirtschaftlich nutzen, insbesondere durch Grünland oder durch Paludikulturen. Aber das ist ein unglaublicher Wandel, den einzelne Menschen, ne, also diejenigen, die in der Landwirtschaft auf diesen Flächen tätig sind, mit vollziehen müssen. Das wird natürlich auch viel Geld kosten, aber an der Stelle sage ich immer, wenn diese Gesellschaft, und das wird sie auch tun, Milliarden in die Hand nimmt, um das Industriesystem in Richtung Klimaneutralität umzubauen, das Verkehrssystem, die Gebäudewärme, das Energiesystem, überall werden Milliarden investiert, Hunderte von Milliarden, um zu erreichen, dass wir klimaneutral werden, dann kann die Landwirtschaft nicht außen vor bleiben. Sondern vor allen Dingen, wenn es dort kosteneffizient möglich ist, sehr schnell in relativ kurzer Zeit die CO2-Emissionen zu senken. Aber wir werden damit noch nicht dabei sein, dass wir tatsächlich die Moore wieder als wachsende Moore mit Speicherfunktion haben werden. Das ist ein Problem, weil wir sind darauf angewiesen, für die Herstellung der Klimaneutralität auch CO2-Senken zu haben. Das können demnach nach Lage der Dinge nur die Wälder sein. Das heißt beschleunigter Waldumbau, das heißt aber auch, dass wir aufforsten müssen. Und auch das ist natürlich wieder ein Thema, wo die Landwirte etwas beunruhigt sind. Weil wenn wir sagen, wir wollen 50.000 oder 60.000 Hektar aufforsten, wo soll das stattfinden? Natürlich im Offenland. Und das heißt natürlich auch hier wieder Eingriffe in die landwirtschaftliche Bodennutzung. Von daher große Themen. Ich will das nur als Beispiel anführen, wenn wir über das Land Brandenburg reden, dass wir eben nicht über 50 Hektar oder 100 Hektar hier reden. Und wir reden auch nicht nur dann über 3 oder 5 oder 7 Gebäude, sondern wir reden immer über das gesamte Land. Das muss sich im Klimaplan abbilden. Und das sind alles große Vorhaben, die auch große Anstrengungen erfordern. Ich freue mich, dass Sie heute hier mit uns über diesen Klimaplan diskutieren wollen, dass wir einen, denke ich, interessanten Austausch haben werden, dass vor allen Dingen aber auch die Chance gegeben ist. Und deswegen machen wir diese Plenarveranstaltung, dass auch Vernetzungen stattfinden, dass sie sich untereinander austauschen, sich kennenlernen, soweit sie sich noch nicht kennen. Und von daher freue ich mich, dass auch 70 Menschen heute den Weg hierher gefunden haben. Diejenigen, die an den Bildschirmen sitzen, freue ich mich, dass sie dabei sind und zuhören und ihre Wege dann finden werden zu denjenigen, die heute sich schon untereinander austauschen. Und dann darf ich mich auch ausdrücklich nochmal bei Herrn Herrmann bedanken, der jetzt als Bürgermeister der Stadt Eberswalde ein Grußwort an uns richten wird. Recht herzlichen Dank.